Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo, hier kommt eine neue Sendung von Radio Mikroeuropa im freien Radio Wüstewelle. Am Mikrofon Anna van Aken. Und heute haben wir mal wieder eine Märchensendung für euch. Euch erwartet ein Interview mit dem Märchenexperten Hermann Bausinger, ein Märchenhörspiel und ihr bekommt zu hören, wie so eine Versammlung des Märchenwald e.V.s ablaufen könnte. Und damit fangen wir jetzt auch an. Hier kommt der Beitrag von Luna Selle, Nathalie John und Stefanie Hoschka über einen Hänsel mit Diabetes, eine glutenintolerante Gretel, ein fruktoseintolerantes Schneewittchen und einen vegetarischen Wolf.
Ja, ich habe einen Wolf gesehen. Ganz
darf ich um Ruhe bitten? Ruhe, darf ich um Ruhe bitten? Ich eröffne hiermit die 206. Jahreshauptversammlung des Märchenwald e.V. Unsere Mitglieder sind leider mal wieder nicht vollzählig erschienen. Anwesend sind Hänsel und seine Schwester Gretel, Rotkäppchen, das Biest. Ja, natürlich. Meine Stieftochter Schneewittchen.
Oh, ich werde immer vergessen.
Aschenputtel lässt sich entschuldigen, sie muss mal wieder putzen. Und der Wolf liegt mit Bauchschmerzen im Bett.
Ja, klar.
Wir sind dennoch beschlussfähig, also fangen wir an. Rapunzel hat in ihrem Turm anscheinend nichts Besseres zu tun, als die Nachrichten in der realen Welt zu verfolgen. In Abwesenheit stellt sie folgenden Antrag zur Geschäftsordnung. Die Märchen sollen gewaltloser werden.
Bitte? Was ist eigentlich noch?
Ihre Begründung, die Welt ist schlecht. Es vergeht kein Tag mehr ohne Terror und Gewalt. Und angeblich verstören unsere Märchen auch noch die Kinder.
Oh ja, und du bist ganz vorne mit dabei.
Wie bitte?
Du wirst deine Stieftochter umbringen. Sogar mehrfach.
Also an deiner Stelle wäre ich ganz still, Gretel. Immerhin stecke ich Schneewittchen nicht in den Ofen.
Ha, als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Das ist Selbstverteidigung.
Meine Güte, Ruhe jetzt. Rapunzel hat recht. Eure Geschichten sind alle viel zu blutrünstig. Kein Wunder, dass manche Kinder denken, Raufen und Schlagen sei in Ordnung.
Naja, bei dir müssen sie ihr Leben als Haushaltsgegenstände fristen.
Ja und?
Na gut. Hört mal her. Angenommen, das Biest hat recht, wir entschärfen die Märchen. Wie schaffen wir es dann, dass sich die Kinder trotzdem noch für uns interessieren? Wenn Gretel die böse Hexe nicht mehr in den Ofen schmeißen darf, was dann?
Das Problem liegt ja darin, dass du die Finger nicht vom Hexenhäuschen lassen kannst. Es ist immer dasselbe mit dir. Wir verirren uns im Wald, dann sehen wir das Häuschen und du gehst schnurstracks darauf zu und fängst an, von dem Lebkuchen zu essen. Wenn du dich einfach mal beherrschen könntest, dann würde uns die Hexe auch nicht kriegen.
Das ist es. Leute, wir dichten euch beiden Diabetes Typ 1 an. Dann könnt ihr nämlich gar nicht mehr im Hexenhäuschen naschen. Hallo, so wäre das Problem gelöst.
Das ist lächerlich.
Ja, du hast ja gut reden. Du kriegst am Ende immer Wein und Kuchen.
Ja, und wir können auch nicht beide Diabetes Typ 1 haben. Das ist total unrealistisch.
Ja, sowieso.
Grete, wie wäre es, wenn du kein Gluten vertragen würdest? Ja, pass auf, ich kann dir ganz viele tolle Rezepte geben. Die Zwerge, die sind ganz heiß auf mein Wurzelkräuterbrot mit Zwiebeln.
Danke, das hört sich toll an. Aber wieso muss ausgerechnet ich die neumodische Lifestyle-Krankheit haben?
Ja, weil es die Kinder halt eben so kapieren. Die sehen doch den ganzen Tag so Zeugs im Fernsehen.
Kann ich jetzt die Bestellung aufnehmen?
Nein, jetzt nicht.
Hallo?
Nein. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Tagesordnung.
Na gut, ja. Also unser eigentliches Problem ist doch, dass unsere Eltern so arm sind und uns deswegen in den Wald schicken.
Ja, stimmt auch wieder. Mein Vorschlag, wir unterstützen die Eltern finanziell.
Misch dich nicht ein, Schneewittchen. Die Eltern von Hänsel und Gretel bekommen schon Hartz IV. Wir können nicht alle Bewohner des Märchenwaldes durchfüttern.
Komm, aber ich...
Das war schon immer dein Problem, Schneewittchen. Du kannst einfach nicht Nein sagen. Du bist zu gutmütig für diese Welt. Erst lässt du dir die Haare kämmen, dann ziehst du den Gürtel an und zum Schluss beißt du auch noch in den vergifteten Apfel.
Ja, aber die Zwerge retten mich ja immer. Außer beim Apfel. Aber da kommt ja der Prinz.
Trotzdem, ich meine, du erstickst an einem Apfelstück. Das ist schon ziemlich grausam.
Ja. Und wenn ich kein Gluten vertrage, dann finde ich, dass Schneewittchen fruktoseintolerant sein
könnte. Genau.
Ja, das wäre eine Möglichkeit für den Apfel. Aber wie ich meine Stiefmutter kenne, findet sie bestimmt was anderes.
Darauf kannst du wetten, mein Täubchen.
Hey, und wenn die böse Königin vorher stirbt?
Wie bitte?
Das geht nicht. Das ist ja auch Gewalt.
Ja, genau.
Oh, die böse Königin kann einfach nicht damit leben, nicht die Schönste im ganzen Land zu sein.
Ja, wie wär's mit einer Schönheits-OP? Ein bisschen Lippen aufsetzen, Brüste vergrößern.
Das ist eine absolute Unverschämtheit, als ob ich das nötig hätte.
Ich bin dagegen. Damit zeigen wir den Kindern nur, dass es im Leben auf Äußerlichkeiten ankommt. Ich meine, seht mich an. Bell liebt mich wegen meiner inneren Werte.
Außerdem hast du das gleiche Problem, Rotkäppchen. Du fällst ja auch auf Äußerlichkeiten herein und hältst den Wolf für deine Großmutter. Das sollten wir ändern.
Ja, aber das, ich finde das sowieso total bescheuert. Ich stelle immer mehr die gleichen Fragen.
Großmutter, warum hast du so große Ohren, damit ich dich besser hören kann? Und warum hast du so große Augen, damit ich dich besser sehen kann? Und warum hast du so ein entsetzlich großes Maul, damit ich dich besser fassen kann?
Jedes Kind merkt ja doch, dass das der böse Wolf ist und nicht die Großmutter. Und außerdem bin nicht ich das Problem, sondern der Wolf.
Bist du sicher?
Ja, der ist hier der Gewalttätige. Aber sowas von.
Hey, vielleicht sollte ich mal mit ihm reden. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen.
Ja, ja, Schneewittchen, wir wissen alle, dass du ein großes Herz hast. Aber das hilft uns jetzt nicht weiter. Gibt es andere konstruktive Vorschläge, wie wir den Wolf davon abhalten können, die beiden zu fressen?
Ich meine, er könnte Veganer werden oder zumindest Vegetarier.
Das erklärst du ihm, aber hey, der kriegt doch Mangelerscheinungen.
Kann das nicht lieber das Biest machen?
Wieso muss immer ich machen, worauf ihr keine Lust habt?
Naja, wenn dem Wolf unser Vorschlag nicht gefällt, wird er dich wenigstens nicht gleich fressen.
Ja,
aber hey, wir sollten lieber warten, bis es ihm wieder besser geht.
Ja. Also, geschätzte Vereinsmitglieder, halten wir Folgendes fest. Hänsel hat von nun an Diabetes Typ 1 und Gretel eine Glutenallergie. Damit wären sie vor der Hexe sicher. Über die finanzielle Situation bei euch zu Hause diskutieren wir von mir aus beim nächsten Mal. Das Biest geht zum bösen Wolf und bringt ihm schonend bei, dass er ab jetzt nur noch Buchenblätter und Tannennadeln fressen darf.
Und ich? Was ist mit meiner Geschichte?
Du kannst das Biest begleiten? Du wolltest doch unbedingt mit dem Wolf reden.
Ja, schon,
falls er kein Vegetarier werden möchte, bekommt er zum Trost wenigstens ein richtig gutes Stück Fleisch. Die Sitzung ist geschlossen.
Dann können wir jetzt endlich bestellen.
Oh ja, endlich. Wird aber mal Zeit. Ich verdurste
gleich. Märchenleid von Luna Selle, Nathalie John und Stefanie Hoschka. Also ich finde ja schon auch, dass viele Märchen echt irgendwie grausam und brutal sind. Aber ob es da hilft, dass der Wolf Vegetarier wird? Also ich weiß nicht. In dem Song Little Red Riding Hood von Sam the Sham and the Pharaohs ist er es jedenfalls nicht.
Au! Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. Sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girl should go walking in these spooky old woods alone. Oh! My sheep suit on. Till I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't. Little Red Riding Hood.
Sam the Sham and the Pharaohs mit Little Red Riding Hood aus dem Jahr 1966. Es wird ja immer wieder gefordert, dass die Märchen gewaltloser und auch politisch korrekt werden sollen. Darüber habe ich unter anderem mit dem emeritierten Professor für empirische Kulturwissenschaft Hermann Bausinger gesprochen. Der 92-Jährige hat sich viel mit Alltagskultur und Erzählforschung beschäftigt und ist Mitherausgeber der Enzyklopädie des Märchens. Denkt man jetzt zum Beispiel an die Hexe, die bei Hänsel und Gretel im Ofen verbrannt wird, oder die Oma, die bei Rotkäppchen vom Wolf gefressen wird, muss man schon zugeben, viele Märchen sind irgendwie ziemlich grausam und brutal. Meine erste Frage an Herrn Bausinger war da, was er davon hält. Sollte man die Märchen entschärfen oder was denkt er darüber?
Also das war schon zur Zeit der Brüder Grimm ein Streitpunkt und es ist ein Streitpunkt geblieben. Auf der einen Seite wird darauf hingewiesen, dass also solche grausamen Bilder ja nicht folgenlos bleiben können. Das glaube ich eigentlich auch. Also ich denke, man muss da sehr vorsichtig damit umgehen. Hängt natürlich auch von den betreffenden Kindern ab. Also manche Kinder nehmen so etwas sehr realistisch auf und haben Probleme, das gewissermaßen auf eine andere Etage zu bringen. Auf der anderen Seite gibt es viele, die vielleicht auch eher gewohnt sind, schon an solche Themen, zum Teil übrigens auch durch andere Medien, also durch das Fernsehen oder durch das Smartphone und so weiter, wo ja also auch entsprechende Dinge übertragen werden. Und an denen geht es relativ spurlos vorbei. Ob völlig spurlos, das bezweifle ich. Auf der anderen Seite wird immer wieder betont, und ich denke auch, das ist nicht falsch, dass die Möglichkeit, solchen Dingen zu begegnen, im Märchen eigentlich weniger schädlich ist als in anderen Bereichen, weil das auch für die Kinder eine besondere Welt ist. Es ist nicht so, dass sie das also sofort in ihre Realität hereinnehmen.
Okay. Und jetzt ist ja auch öfter mal die Rede davon gewesen, dass eben bestimmte Wörter ausgetauscht werden müssen, weil die eben politisch nicht mehr korrekt sind. Also zum Beispiel jetzt bei Pippi Langstrumpf, das ist jetzt zwar kein Märchen, aber auch eine Geschichte, wird da ja vom Negerkönig gesprochen. Das Wort darf nicht mehr verwendet werden oder auch Zigeuner und so etwas. Was halten Sie von dieser Political Correctness, die jetzt eben auch in den Märchen eingeführt wird?
Also ich denke, man muss da sensibel damit umgehen und zwar sensibel nach beiden Seiten. Wenn in einem Roman, und sei es ein Roman für Kinder, so etwas vorkommt, dann sollte man nicht sofort mit dem Rotstift dran gehen und also wacker drauf losstreichen. Auf der anderen Seite denke ich, dass vor allen Dingen auch bei der mündlichen Erzählung, bei der Wiedergabe oder auch beim Vorlesen ja doch die Möglichkeit besteht, entweder das auszutauschen, ohne dass das irgendwie artifiziell wirkt, oder aber eine Erklärung dazu abzugeben. Das wird immer wieder empfohlen. Es wird gesagt, ja, die Mutter oder die Großmutter kann ja dann sagen, das ist heute anders und so sagt man heute nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, eine ein bisschen hochnäsige und auch realitätsfremde Annahme. Es ist ja nicht so, dass heute also die Großmütter und die Mütter pausenlos Märchen vorlesen. Das gibt's, aber das gibt's nicht in allen Schichten und das gibt's auch nicht dauernd für die Kinder.
Und wie war das bei Ihnen persönlich? Wurden Ihnen denn früher, als Sie Kind waren, Märchen vorgelesen und wie haben Sie das wahrgenommen oder empfunden?
Also ich habe ein schlechtes Gedächtnis, es liegt auch so weit zurück für mich. Ich erinnere mich, dass ich ein Märchenbuch hatte, das ich sehr geliebt habe und dass die Bilder, die in diesem Märchenbuch waren, eigentlich meine Vorstellung von den betreffenden Märchen bis heute prägen. Also ich sehe das Rotkäppchen nicht irgendwie als japanischen Comic oder so etwas, sondern ich sehe das Rotkäppchen, wie es dort in einer ja verhältnismäßig zivilen und harmlosen Zeichnung dargestellt wurde. Und das gilt für die anderen Märchen ähnlich. Also ich glaube, dass die Illustrationen von Märchenbüchern und natürlich auch dann später die Verfilmungen und die Videos, die man sehen konnte, dass die eine große Rolle spielen.
Okay, also Märchen prägen uns ja auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Rotkäppchen kommen oder auch zu dem Wolf und die sieben Geißlein, dann kann man ja sagen, dass man durch die Märchen vielleicht auch Angst vor Wölfen bekommen kann. Das war jetzt auch immer wieder Thema, weil ja der Wolf wieder zurückgekehrt ist und uns bedroht, heißt es immer wieder. Wie sehen Sie das? Also haben wir Angst vor Wölfen durch die Märchen?
Also das war zu meiner Zeit, sowohl als ich Märchen erzählt bekam, wie als ich mich mit Märchen auseinandergesetzt habe, eine ganz andere Voraussetzung. Denn es gab keine Wölfe mehr und man wusste ja, das war irgendwann. Und wenn man auf die Alp fährt, dann wird einem erzählt, ja, hier wurde 1841 oder wann der letzte Wolf erschossen. Und davon konnte man ausgehen, dass das eigentlich nur eine Märchenerfindung mehr oder weniger war. Ich denke, dass es heute tatsächlich ein Stück weit problematisch ist. Ich finde übrigens auch also die Akklimatisation der Wölfe finde ich auch nicht unproblematisch. Und ich meine, dass man da ein Stück weit anders umgehen muss. Aber da gilt das Gleiche wie mit diesen diskriminierenden oder diskriminierten Ausdrücken. Man kann das nicht einfach ersetzen. Also ich kann ja nicht sagen, Rotkäppchen wird durch ein Lamm verführt oder was Ähnliches. Und immerhin ist der Wolf am Ende tot. Das ist ja auch einigermaßen befriedigend.
Alles klar. Und jetzt noch die letzte Frage. Was ist denn persönlich Ihr Lieblingsmärchen? Gibt es da überhaupt eins?
Also nicht so, dass ich jetzt wie aus der Pistole geschossen antworten könnte. Und ich bin manchmal überrascht, wie sehr schöne Erzählungen auch plötzlich auftauchen. Wir sind ja jetzt in einer Situation, in der immer wieder aus allen Weltgegenden uns Märchen vorgeführt werden. Das war eine Zeit lang nur in der Literatur möglich. Märchen der Weltliteratur war eine Reihe vom Dietrichs Verlag. Und da konnte man also auch japanische Märchen und so weiter nachlesen. Aber heute ist es ja so, dass das zum Teil über Zuwanderer zu uns kommt. Und ich denke etwa an die wunderbaren Märchengeschichten, die Acheval, das ist ein in einer berbischen Familie in Algerien aufgewachsener Märchenerzähler, die er hier niederschreibt und die er auch erzählt. Das sind Geschichten, die so bei den Brüdern Grimm nicht auftauchen. Er hat ein Buch geschrieben über einen Mann, der nicht sterben wollte und der deshalb also von einem Ort zum anderen zieht, weil er einen Ort sucht, in dem es keinen Friedhof gibt. Und er denkt, dass dort die Leute nicht sterben. Und da werden also sehr viele einzelne Geschichten unter dieses Thema gestellt.
Also können wir auch von anderen Märchen uns inspirieren lassen und von der ganzen Welt einfach schöne Märchen lesen. Dann vielen Dank für das schöne Interview.
Bitte sehr.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Und heute geht's hier um Märchen. Bisher hatten wir einen Beitrag über eine Märchenversammlung und ein Interview mit dem Märchenexperten Hermann Bausinger. Es ging um viel Gewalt und Grausamkeit in Märchen, aber Märchen haben ja auch noch ganz viele andere Aspekte. Es geht um Liebe, Freundschaft, Vertrauen und Mut. Ja, und meistens wird ja irgendeine Moral vermittelt, die man dann auf das eigene Leben übertragen kann. Eine ganz wichtige Regel zum Beispiel, die wir vom Aschenputtel gelernt haben, wie wichtig Schuhe doch sein können. Mit dieser Thematik hat sich auch Carl Perkins beschäftigt. Bei einem seiner Auftritte ist ihm ein junges Pärchen beim Tanzen aufgefallen. Der Mann hat dabei immer wieder versucht, seine Tanzpartnerin auf Abstand zu halten und sagte, tritt mir bloß nicht auf meine Schuhe. Daraufhin komponierte Carl Perkins Blue Suit Shoes, was so viel bedeutet wie blaue Velourlederschuhe. Also denkt dran, beim Tanzen immer schön auf die Schuhe achten.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't. Step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but
lay off of my blues weight shoes. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue.
Carl Perkins mit Blue Suede Shoes von 1956 hier auf der Wüstenwelle. Ja, und auch in den Märchen spielen Äußerlichkeiten oft eine große Rolle. Denkt man zum Beispiel an des Kaisers neue Kleider oder Aschenputtel. Manchmal ist alles eben aber auch mehr Schein als Sein. Und unser Märchenhörspiel, das wir jetzt gleich für euch spielen, beschäftigt sich auch damit. Hier kommt So lieb wie das Salz von Studierenden der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen.
So, Kinder, jetzt noch rasch die Zähne geputzt und dann nichts wie ab ins Bett. Es ist schon spät.
Ach, Großmutter, so spät ist es doch noch gar nicht. Da schau, die alte Standuhr.
Genau, 7 Uhr zeigt sie.
Stimmt, Punkt 7 Uhr.
Das reicht noch für eine gute Nachtgeschichte. Bitte, Großmama.
Oh ja, bitte, bitte, Großmutter. Ein Märchen, nur ein einziges.
Nein, heute gibt es kein Märchen für euch.
Och, das ist gemein.
Heute habe ich etwas viel Besseres zu erzählen. Eine wahre Geschichte nämlich.
Och nee, wie langweilig.
Ganz im Gegenteil, ihr beiden. In dieser Geschichte geht es um die wichtigsten Sachen des Lebens. Liebe, Mut und Verstand.
Wie altmodisch.
Das hört sich ja schlimmer an als in der Schule.
Och, lasst mich doch erst einmal beginnen. Legt euch schönartig in eure Bettchen. Und wenn euch diese Gute-Nacht-Geschichte nicht gefällt, dann erzähle ich beim nächsten Mal wieder ein Märchen. Einverstanden?
Einverstanden.
Also, hört gut zu.
So lieb wie das Salz. Ein Hörspiel für Kinder nach einem schwäbischen Volksmärchen von Ernst Mayr.
Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Schloss, das so ähnlich aussieht wie dieses hier. Der Wind fegte durch die Hallen und rüttelte an den Fenstern. Es war Winter und noch dazu bitterkalt. Die Bewohner des Schlosses hatten es sich darum vor einem prasselnden Kaminfeuer bequem gemacht. In einem prunkvollen Sessel saß der alte König.
Jasmina.
Und seine drei Töchter hatten sich auf dicken, kostbaren Teppichen nahe am Kamin ein Plätzchen gesucht.
Jasmina, kannst du nicht einen Abend auf deinen Klimper verzichten? Ich bekomme Kopfschmerzen davon. Rose, sag doch auch was.
Oh, Dahlia, sei nicht so streng. Ich finde, das hat sehr schön geklungen. Spiel doch weiter, Jasmina.
Nein, wenn Dahlia davon der Kopf schmerzt. Mein Kopf schmerzt und mir ist kalt. Der Winter macht mir einfach schlechte Laune.
Ach, dann setz dich doch zu mir, Dahlia. Das ist näher am Ofen.
Das nützt nichts.
Vater, ich brauche einen neuen Wintermantel. Oder noch besser, eine Kaschmirdecke.
Ach Mädchen, so seid doch mal einen Augenblick still. Kommt her und seht aus dem Fenster.
Oh, Schneeflocken.
Der erste Schnee.
Wie schön.
Ja, schön kalt.
Nein, einfach nur schön. Wunderschön.
Ja, wie zarte Federn.
Ach, wenn Mutter doch hier wäre.
Ja, ich vermisse sie auch.
Sie mochte den Schnee auch so gerne. Sie fehlt mir sehr.
Ja, sie hat mir immer die prachtvollsten Kleider geschenkt.
Und mir hat sie ihren Schmuck geliehen und jeden Morgen meine Zöpfe geflochten.
Ich weiß noch genau, wie sie uns an dunklen Wintertagen die spannendsten Geschichten erzählt hat.
Auch für mich war eure Mutter das Licht im Dunkeln, meine lieben Töchter. Doch nun, da sie tot ist, haben wir nur noch uns. Ihr liebt mich doch genauso sehr wie eure Mutter.
Aber natürlich, Vater. Ich liebe dich so sehr wie all meine Edelsteine, die ich an meiner Kette trage.
Ich hab dich so lieb wie meine Perlenohrringe. Ich hab sie immer ganz nah bei mir.
Und du, Rose, meine Jüngste?
Vater, ich liebe dich wie das Salz.
Was ist das für eine dämliche Antwort? Salz wie ordinär.
Rose, hast du gerade wirklich Salz gesagt?
Ja, das hat sie, Jasmina. Sie hat Salz gesagt.
Wie kommst du denn auf so etwas Seltsames?
Genug! Du hast mich lieb wie das Salz, an dem unsere Pferde lecken. Wie das Salz, das unsere Knechte im Winter streuen. Wie das Salz, das das Meerwasser ungenießbar macht und unsere Wände zerfrisst. So sehr liebst du mich also?
Ja, Vater. Ich liebe dich so sehr wie das Salz. Lass es mich erklären.
Nein, da gibt es nichts zu erklären. Du kannst gehen.
Sehr wohl, Vater, aber...
Kein Aber, Rose. Du bist nichts als hochmütig und undankbar.
Vater!
Geh, verlasse meinen Hof und kehre niemals wieder.
Jawohl, Vater, wie du befiehlst.
Kein Wort mehr. Geh.
Großmutter, das verstehe ich irgendwie nicht.
Was genau verstehst du denn nicht, mein Junge?
Wieso hat Rose denn Salz gesagt? Salz ist doch nichts Wertvolles.
Du immer mit deiner Fragerei. Ich möchte lieber wissen, wie es weitergeht.
Na gut, wie geht es denn weiter?
Also, der König war sehr, sehr wütend. Dahlia und Jasmina versuchten, ihn zu beruhigen und baten um Gnade für ihre Schwester. Doch es nützte nichts. Der König wurde nur noch zorniger. Er wollte seine jüngste Tochter nie mehr wiedersehen. Und so rief er am folgenden Abend seine beiden Knechte Hans und Franz herbei, um Rose in den Wald zu führen.
Wo gehen wir hin? Es ist schon spät am Abend.
Frag nicht zu viel, wirst du schon bald erfahren.
Gib mir doch wenigstens einen kleinen Hinweis.
Los, lauf schneller. Vergeht dir dein dauerndes Geplapper.
Ich versuche ja schon, mit euch Schritt zu halten, aber es ist so dunkel.
Noch schneller.
Dann müsst ihr meine Fesseln lösen. Wozu müsst ihr mich überhaupt in Fesseln führen?
Ein Befehl des Königs.
Was hat er euch denn befohlen?
Sei endlich still.
Sollt ihr mich so tief in den Wald führen, dass ich mich nicht mehr auskenne?
Still, habe ich gesagt. Zum letzten Mal.
Eure Fackeln sind schon zur Hälfte runtergebrannt. Wenn ihr nicht bald umkehrt, schafft ihr es auch nicht mehr zum Schloss zurück.
Sie hat recht. Im Dunkeln finden wir nie zurück. Schau, da vorne ist ja schon die Lichtung. Ein Glück, dann haben wir es bald hinter uns.
Was habt ihr hinter euch? Nun spuckt es endlich aus. Was geschieht mit mir?
Es geschieht nur des Königs Befehl. Vorsicht, Hans, halt sie fest.
Was willst du mit dem Schwert?
So halt doch still.
Nein, du tust mir weh.
Halte sie fester, Hans.
Oh Gott, was habt ihr vor?
Du musst sterben, so hat es dein Vater befohlen.
Das könnt ihr nicht machen, lasst mich gehen, ich habe nichts getan.
Der König sieht das anders und sein Wort ist Befehl. Aber Franz, ist denn das Schwert überhaupt scharf genug? Ja, natürlich, dumme Frage. Darf ich mal fühlen? Du willst wohl Zeit schenken, was Hans? Ich kann das einfach nicht. Ich tue es ja auch nicht gern, aber Befehl ist Befehl.
Ich flehe euch an. Hans, Franz, lasst mir mein Leben.
Der König
erinnert euch doch an all die guten Tage, die wir zusammen hatten.
Das ist lange
Und her. Meine arme Mutter, was würde sie wohl sagen?
Nun komm mir nicht so, Mädchen.
Ich tue alles, wenn ihr mich nur laufen lasst.
Ich weiß nicht, Franz, es ist nicht recht. Sieh sie dir doch an, das arme Mädchen. Das mag ja sein, aber die Vorschriften, du bringst es doch auch nicht übers Herz.
Bitte, bitte, lasst mich frei. Mich wird hier niemand mehr zu Gesicht bekommen. Niemals.
Es bleibt unser Geheimnis, Franz.
Ich werde bis ins entfernteste Königreich fliehen und nicht mehr wiederkommen.
Rose, wenn der König das erfährt, sind wir dran. Er wird es nicht erfahren. Und wenn doch, hatte ich nichts damit zu tun.
Ihr habt mein Wort.
Nun gut, dann soll es so sein. Dem Himmel sei Dank, nun lass dich schon frei. Lauf, Mädchen, so schnell dich deine Füße tragen.
Die Zeit verging. Der Winter ging vorüber, der Frühling kam und schließlich der Sommer. Rose wanderte alleine durch tiefe Wälder und durch weite Täler. Sie marschierte über die höchsten Gipfel und durchquerte die reißendsten Flüsse. Nach vielen Wochen gelangte sie schließlich in ein fremdes Königreich. Der Name war Eichensee. Und überall duftete es nach Früchten, Blumen und kostbaren Gewürzen, nach frischen Kräutern und feinen Seifen.
Große, kleine.
Kauft, Leute.
Körbe, egal. Hier bei mir am Stand. Kaufe Körbe.
Hey, Bürstebinder, sag, hast du heute Morgen auch dieses zerlumpte Mädel gesehen?
Ja, ein komisches Ding. Die hat mich nach Arbeit gefragt.
Ah ja, mir wollte sie auch zur Hand gegangen.
Aber so dreckig, wie die aussieht, kann man die jetzt nehmen.
Greif zu, Fisch, frischer Fisch.
Ganze Schweine, halbe Rinder, Hühner, Gänse.
Ich habe sie auch fortgeschickt.
Schwätzt ihr über das Mädel von heute Morgen?
Ja, hast du die auch gesehen?
Ha ja, die wollte mir beim Flechten meiner Körbe helfen.
Ja wie, bei euch alle war sie auch. Vielleicht hätten wir ihre helfen sollen.
Ach, jetzt zerbricht dir nicht der Kopf, Bäuerin. Du kennst sie doch gar nicht.
Ja, aber ich habe Mitleid mit ihrer. Die war so schmutzig und abgemagert.
Ha, und ihre Schuhe, total durchgelaufen.
Wie lange sie mit denen schon durch die Gegend läuft. Wer weiß, wann die das letzte Mal was rechts gegessen hat.
Man kann sich ja auch nicht um jede kümmern.
Ja, ich bin froh, wenn meine Familie abends etwas zum Essen hat.
Hanoi, ich finde, die Bäuerin hat recht. Vielleicht hätten wir sie wirklich nicht einfach fortschicken sollen.
Ja, wo das Mädel jetzt wohl ist?
Ja, haben sie zum Schloss von der Königin aufgeschickt.
Ja, und was meinst du? Wird die Königin ihr helfen?
Naja, sie wird schon wissen, was zum Do ist.
Ha ja, und vor der Weg habe ich dem armen Ding ein Stück von meinem Brot mitgegeben.
Aber vielleicht ist sie ja Diebin und bringt bloß Unruhe in unser Dorf.
Hallo, Fischliesel, das glaube ich et.
Wie kannst du dir da so sicher sein?
Ich sehe es in ihre Augen. Die ist ein gutes Mädchen mit einer reinen Seele. Wenn man sie bloß lässt, ist sie gewiss sehr tüchtig.
Und tatsächlich. Die alte Königin, die Eichensee mit großer Milde und Güte regierte, nahm Rose an ihrem Hof auf. Sie gab ihr zu essen und einen Platz zum Schlafen, ganz wie die Bäuerin es vorausgesagt hatte. Und weil auch die Königin in Roses Augen eine fromme Seele erkennen konnte, gewann sie das Mädchen lieb. Sie gab ihm eine Arbeit und ließ es im Schloss wohnen bleiben. Rose war nun eine Magd im Hofstaat der alten Königin. Tag ein, Tag aus war sie guter Dinge und dabei fleißig wie eine Biene. Schmerzen deine Knie nicht schon vom vielen Wischen und Putzen? Ruh dich doch ein wenig aus und dann kannst du Holz holen gehen.
Das habe ich vorhin schon erledigt. Es liegt beim Kamin im großen Salon.
Ach, wie fleißig du bist, Mädchen. Und immer eine Melodie auf den Lippen. Sag, was ist das für ein Lied, das du da summst?
Na, ein Lied eben. Es macht mir die Arbeit leichter. Und wenn es euch Freude macht, summe ich's umso lieber.
Was für ein fröhliches und freundliches Wesen du doch bist. Es ist wahrhaftig ein Glück, dass ich dich hier habe.
Für mich ist es das auch, Majestät. Ihr seid so gütig zu mir. Ich werde euch gewiss nicht enttäuschen.
Das höre ich gern. Und ich möchte deinen Fleiß belohnen.
Ach, euer Hoheit, das ist nicht nötig. Ich habe euch schon so viel zu verdanken.
Du trägst noch immer deine alten Kleider.
Oh, das tut mir leid, ja. Aber ich habe sie gewaschen, so gut es eben ging.
Dein Rock ist ganz zerschlissen, ein Lumpen nur noch. Ich habe dir von meiner Schneiderin ein neues Kleid machen lassen.
Ich danke euch. Ihr seid so gütig, Majestät.
Lass die Arbeit für einen Augenblick ruhen und folge mir.
Das ist keine wahre Geschichte, Großmutter. Du erzählst uns doch ein Märchen. Die Königin ist so nett zu einer Magd. So lieb ist doch in echt keine Königin.
Doch, Großmutter zum Beispiel. Sie ist auch so eine total liebe Königin.
Du hast recht, Großmutter schon. Du hättest Rose auch geholfen, nicht wahr?
Gewiss hätte ich das, mein Lieber. Ganz gewiss. Doch nun hört, wie die Geschichte weitergeht. Als Rose das neue Kleid angezogen hatte, sah sie mit einem Mal wieder aus wie eine Prinzessin.
Aber sie ist ja auch eine Prinzessin, so wie ich.
Ach, nun sei schon still. Großmutter, erzähle uns, wie es weitergeht.
Die Königin hatte einen Sohn. Er war etwa so alt wie Rose. Sein Name war Oleander und er war der Prinz...
Oleander? Wie unser Vater?
Ja, und Rose wie unsere Mutter. Mann, Großmutter ist vielleicht schlecht im Namen ausdenken.
Nun, Oleander jedenfalls kam eines Tages von einer langen Reise zurück nach Eichensee. Er war mit den tapfersten Männern des Reiches zur See gefahren, hatte viele Länder gesehen, mit Ungeheuern gekämpft und reiche Schätze gesammelt. Oleander war ein mutiger junger Mann, mit einem starken Willen und einem eigenen Kopf, wie wir heute sagen würden. Und darum hatte es die alte Königin auch nicht immer leicht mit ihm. Schon oft hatte sie ihn zu überreden versucht, endlich eine Prinzessin aus einem der Nachbarreiche zur Frau zu nehmen. Doch Oleander ließ sich zu nichts zwingen. Und darum waren Mutter und Sohn über die Frage nach einer Heirat bisher immer im Streit auseinandergegangen. So auch an diesem Morgen, gleich nach Oleanders Rückkehr, als sie gemeinsam durch den Schlossgarten schlenderten.
Ach, mein Sohn, es ist schön, dich wieder hier zu haben. Eine passende Braut hast du bei deiner Reise wohl nicht zufällig gefunden?
Nein, zufällig nicht.
Aber irgendwann wirst du dich vermählen müssen. Du weißt, ich werde alt und ich wünsche mir so sehr ein Enkelkind.
Mutter, ich bin es langsam leid, darüber zu sprechen. Ich will nicht irgendein Mädchen heiraten. Ich warte, bis ich die richtige Prinzessin für mich finde.
Ich will dich ja auch zu nichts drängen. Aber allmählich wäre es schon an der Zeit.
Gewiss, Mutter, aber die Liebe kann man nicht erzwingen. Wenn mir die richtige über den Weg läuft, werde ich nicht lange zögern und sie zu meiner Gemahlin machen.
Es gibt doch so viele junge Damen in der Gegend. Eine schöner und reicher als die andere. Und alle wünschen sich nichts sehnlicher als eine Hochzeit mit dir. Und du würdigst sie keines Blickes.
Weil sie mich nicht interessieren. Darum. Und nun lass uns nicht mehr darüber sprechen. Ich muss zum Hafen und nach meinen Schiffen sehen.
Prinz Oleander neigte den Kopf und wollte sich eben von seiner Mutter verabschieden, da drang eine wunderbare Melodie an sein Ohr. Eine Melodie wie aus einem Märchen, schlicht und doch voller Anmut und voller Sehnsucht. Der Prinz ging den leisen Tönen nach und erwartete, eine fremde Prinzessin anzutreffen. Stattdessen erblickte er die neue Magd seiner Mutter. Sie stand auf dem Weg und schnitt Sommerrosen, um einen Kranz zu binden. Leise trat der Prinz heran.
Was für ein schönes Lied. Deine Stimme klingt noch schöner als die der Nachtigall.
Oh, Verzeihung, Hoheit. Ich habe euch nicht kommen hören. Tut mir leid.
Nicht doch, sing weiter. Mein Herz wird ganz froh und leicht von deinem Gesang.
Verzeiht, mein Herr, das wage ich nicht. Ich muss rasch diesen Kranz fertig binden. Die Königin erwartet Gäste. Lasst mich gehen.
Wie kann ich dich wiedersehen?
Fragt eure Mutter. Sie weiß, wo ihr mich findet. Und nun verzeiht, ich muss wirklich gehen.
Mutter, wer ist sie? Diese schöne junge Frau, die hier eben die Rosen geschnitten hat.
Sie ist meine beste und fleißigste Magd. Ein freundliches junges Ding aus einfachsten Verhältnissen.
Aber ihre Stimme... So rein, so schön, dass einem das Herz aufgeht. Selbst die Sonne strahlt jetzt heller als zuvor. Und die Blumen leuchten bunter.
Du hast gehört, was ich gesagt habe. Sie ist eine Magd, nichts weiter.
Aber Mutter, sie ist schön wie die teuersten Blumen in deinem Garten. Schöner als die Rosen, die sie geschnitten hat. Ihre Augen tiefer als das Meer, das ich auf meinen Reisen gesehen habe. Ihr Haar kostbarer als die Seidenballen auf meinen Schiffen. So nenne mir doch ihren Namen, damit ich sie fragen kann, ob sie mich heiraten möchte.
Mein Sohn, mir scheint, du hast den Verstand verloren. Sie kam als Bettlerin an diesen Hof, zerlumpt und schmutzig, halb verhungert mit kaputten Schuhen. Du kannst sie nicht heiraten. Sie ist nicht mehr als eine Magd.
Wie hochmütig du über sie sprichst, Mutter. Als würde sie meine Liebe nicht verdienen.
Du bist nicht irgendjemand, Oleander. Du wirst einmal ein ganzes Reich regieren. Du musst eine Frau deines Standes heiraten. Denk dir nur, eine Magd auf dem Thron.
Dieses Mädchen wird meine Frau oder keine. Die Entscheidung ist längst gefallen.
Nein, mein Sohn, da irrst du dich. Und meine Geduld ist nun wahrhaftig am Ende. Entweder du selbst findest noch diesen Sommer eine Frau, die deiner würdig ist, oder ich finde sie für dich. Zornig ging die alte Königin von dannen. Und Prinz Oleander stand noch immer da wie vom Donner gerührt.
Um nichts in der Welt würde er ein anderes Mädchen heiraten. Das wusste er in diesem Moment gewiss. Lieber würde er auf den Thron verzichten, auf Krone, Ruhm und Reichtum. Was immer seine Mutter sagen würde, er musste die schöne Blumenmagd wiedersehen. Und so schlich er sich Tag für Tag in den Garten und wartete bei den Rosen auf sie. Zunächst eilte das Mädchen davon, wenn es den Prinzen erblickte. Doch am darauffolgenden Tag war er wieder da. Und irgendwann wartete auch die schöne Blumenmagd darauf, den Prinzen wiederzusehen. Und ihr Herz schlug ein wenig schneller, wenn sie ihn bei den Rosenbeeten stehen sah.
Schönes Blumenmädchen, darf ich dich auf einen Gang zur Hand nehmen?
Majestät, ich muss die Blumen der Königin gießen. Und was würde der Hof denken, wenn eine einfache Magd an eurer Hand durch den Garten schlendert?
Seitdem ich dich zum ersten Mal im Garten gesehen habe, ist kein einziger Augenblick vergangen, in dem ich nicht an dich denken musste.
Ihr macht mich verlegen, Prinz.
Doch wenn ich an dich denke, weiß ich nicht, wie ich dich in meinen Gedanken nennen soll. Willst du mir deinen Namen verraten?
Ich heiße Rose, mein Prinz.
Ich könnte mir keinen besseren Namen für dich vorstellen. Für die schönste Rose in Mutters Garten.
Mein Herr, ich bin eine einfache Magd.
Dein strahlendes Gesicht und dein wunderschöner Gesang gleichen dem einer Prinzessin.
Aber ich bin eine einfache Magd, nicht mehr, nicht weniger, selbst wenn euch das nicht viel erscheinen mag.
So war es nicht gemeint, Rose. Für mich bist du eine Prinzessin. Sieh her, meine Prinzessin, vor der ich das Knie beuge, die ich zur Frau nehmen möchte, wenn du mich willst.
Es ist schon so lange her, dass mich jemand Prinzessin genannt hat. Mein Prinz, ich kann nicht. Es schmerzt zu sehr.
Rose, verzeih. Ich wollte dich nicht kränken. Was bin ich nur für ein Narr?
Also...
Dein Stand, dein Ansehen, all das kümmert mich nicht. Ich suche keine Prinzessin. Ich suche dich. Sag, möchtest du meine Braut werden?
Ja, mein Prinz. Das will ich von Herzen gerne. Doch sollt ihr zunächst mein Geheimnis erfahren und dann entscheiden, ob ihr mich wirklich zur Frau nehmen wollt.
Ich habe mich längst entschieden. Doch lass hören.
Ich weiß gar nicht, wie ich es euch erzählen soll. Mein Vater regiert ein mächtiges Königreich, viele Tagereisen von hier.
Ein Königreich? Dann ist dein Vater ein König? Und du bist...
Eine Königstochter, ja. Aber so einfach ist das nicht, denn mein Vater hat... Er hat...
Was?
Er hat mich verstoßen und wollte mich töten lassen.
Das ist ja grauenhaft.
Seit meine Mutter vor einigen Jahren an einem Fieber gestorben ist, war mein Vater sehr traurig. Und an einem Winterabend fragte er mich und meine Schwestern, wie sehr wir ihn liebten. Meine Schwestern sagten, so sehr wie die teuersten Edelsteine und Perlen.
Und du?
Ich sagte, so sehr wie das Salz.
Wirklich eine ungewöhnliche Antwort, aber gleichzeitig auch eine kluge Antwort. Denn was wäre eine Suppe?
Ohne Salz. Nichts. Eine fade Brühe. Seht ihr? Ihr habt es gleich erkannt. Aber mein Vater war zutiefst gekränkt. Er ließ mich von seinen Knechten in den Wald bringen. Sie sollten mich töten. Nur durch ein Wunder bin ich entkommen. Und niemand darf das je erfahren.
Und darum lebst du nun das Leben einer einfachen Magd. Ach, Rose, wie leid mir das tut.
So, nun kennt ihr mein Geheimnis. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr mich wirklich heiraten mögt. Denn eine Prinzessin werde ich nie mehr sein können.
Natürlich will ich dich heiraten. Und du sollst an meiner Seite in Eichensee regieren. Ich habe da bereits eine Idee. Doch komm, lass uns erst meiner Mutter, der Königin, die frohe Botschaft überbringen. Dass Prinz Oleander schließlich doch die Liebe gefunden hat.
Wenig später sandte Oleander seine schnellsten Boten in alle Himmelsrichtungen aus, um die frohe Kunde überall zu verbreiten. Einen Boten schickte er auch an den Hof von Roses Vater. Denn obwohl der König seiner Tochter so böse mitgespielt hatte, wünschte Rose nichts sehnlicher, als ihren Vater und ihre beiden Schwestern unter den Hochzeitsgästen zu haben. Als der Bote mit der Einladung zum Hochzeitsfest in Roses Heimat ankam,
Eure Hoheiten,
saß der König wie gewöhnlich mit seinen Töchtern im Kaminzimmer.
Ein Bote aus dem Königreich Eichensee hat eine Nachricht des Prinzen Oleander mitgebracht. Er bittet, vorsprechen zu dürfen.
Nun, er möge hereinkommen.
Tritt ein.
Danke, dass ihr mich empfangt, Eure Hoheiten. Prinz Oleander schickt mich, um euch eine Einladung zu seiner Hochzeit zu überbringen.
Was? Jasmina, hast du das gehört?
Ich dachte, Prinz Oleander wollte nicht heiraten. Wer ist die Braut?
Der Name der Braut ist nicht Teil der Botschaft.
Oh Vater, wie aufregend. Endlich
Dalia,
mal wieder ein richtiges
Dalia,
Fest.
Dalia, lass den Boten doch ausreden.
Nun gut. Prinz Oleander lädt euch, Majestät, mit euren Töchtern zum Hochzeitsfest ein und bietet euch für die Dauer der Feierlichkeiten Unterkunft in seinem Schloss.
Großartig. Wohnen bei Prinz Oleander, dem schönsten Prinzen des Universums.
Aber Moment mal. Ich habe ja gar nichts anzuziehen. Ich brauche dringend ein neues Kleid. Und neuen Schmuck brauche ich auch. Eine neue Kette und...
Ein neues Kleid? Noch eines?
Kleider kann man nie genug haben, Jasmina. In allen Farben und allen Stoffen.
Dalia, Jasmina, es reicht. Bote, ich danke dir. Richte Prinz Oleander aus, dass meine Töchter und ich mit großem Vergnügen an seiner Hochzeit teilnehmen werden. Und überbringe ihm unseren Glückwunsch.
Untertänigsten Dank, Majestät. Ich werde dem Prinzen eure Antwort überbringen.
Komm mit, Bote. Ich führe dich in die Küche, damit du dich stärken kannst, bevor du deine Rückreise antrittst.
Eine Hochzeit in Eichensee also. Wer wohl die Braut sein mag?
Oh Vater, das ist doch ganz egal. Wir werden 3 Tage durchfeiern. Jasmina und ich werden essen, trinken und tanzen und der ganzen unverheirateten Männerwelt den Kopf verdrehen.
Denkst du wirklich, ein Prinz fordert mich zum Tanz auf?
Aber natürlich, mit unseren neuen Kleidern werden wir wunderschön aussehen.
Willkommen, verehrte Gäste. Wir freuen uns, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid, um meinem Sohn, Prinz Oleander von Eichensee, und seiner Braut die Ehre zu erweisen.
Werte Gäste, ich begrüße euch, die ihr aus aller Herren Länder in unser Königreich gereist seid. Ich möchte mit euch gemeinsam dieses wundervolle Fest feiern.
Also nach der Reise bin ich jetzt echt gespannt auf das Essen.
Unser Hof hat sich Tag und Nacht auf diesen besonderen Anlass vorbereitet. Unsere Mägde haben diesen Saal mit den schönsten Blumen aus unseren Feldern geschmückt.
Ich hab so einen Bärenhunger.
Seit Tagen sind unsere Köche damit beschäftigt, die feinsten Zutaten, das zarteste Fleisch und die schmackhaftesten Kräuter und Gewürze aufzutreiben.
Könnt ihr die Braut irgendwo sehen?
Daraus haben sie ein Festmahl gezaubert, das euch hoffentlich mundet.
Wo ist sie überhaupt?
Auf das unsere Königreiche immer friedlich zusammenleben.
Da bin ich aber gespannt.
Ja. Naja, ich habe schon Besseres gegessen.
Also Vater, du hättest unseren Koch mitbringen sollen. Die Suppe ist ja wohl ungenießbar.
Bei euch der Hofnagel kocht.
Die schmeckt wirklich nach gar nichts.
Die kann man nicht mal dem Fußvolk geben.
Dass das Essen überhaupt so angepriesen wurde.
Erst die Suppe. Ich will gar nicht wissen, wie schlecht der Hauptgang schmeckt.
Werte König, ihr esst ja gar nicht. Schmeckt es euch nicht?
Nun ja, verehrter Prinz, ich möchte euch ja nicht beleidigen, aber der Suppe fehlt der Geschmack.
Werter König, es bestürzt mich, das zu hören.
Nun ja, das Fleisch ist sehr zart. Das Gemüse schmeckt auch sehr frisch, aber ich denke, es fehlt ein Gewürz.
Ein Gewürz also?
Ich denke, das Salz? Das Salz. Oh je, das Salz.
Vater, was hast du denn auf einmal?
Dein Teint, Vater, du bist ja ganz blass.
Kind, ich glaube, ich habe einen großen Fehler begangen. Wie konnte ich nur so verblendet sein, so selbstsüchtig, so eitel, so dumm?
Was meinst du, Vater?
Wovon sprichst du?
Von Rose, die mich so sehr liebte wie das Salz, das dieser Suppe fehlt. Ach, ich würde alles geben, um diese Tat wieder rückgängig zu machen.
Ach, Vater. Ja, sie war so lieb.
Und so bescheiden.
Was bringen Reichtum, Perlen und Edelsteine? Ohne meine jüngste Tochter. Es ist, als würde das Salz in der Suppe meines Lebens fehlen. Es ist ungenießbar.
Trotzdem, du musst dich jetzt zusammenreißen, Vater.
Ja, wir sollten das vielleicht nicht gerade jetzt ausdiskutieren.
Verehrte Herrschaften, seht, da kommt die Braut.
Oh, mit einem Schleier vor dem Gesicht. Dalia, schau, was für ein schönes Kleid.
Naja, ein bisschen zu viel Spitze und die Schuhe passen auch nicht.
Sie sind schlicht.
Also ich hätte mehr Glitzer gewählt.
Schöne Zöpfe, aber schau, auch ihre Kette ist so schlicht.
Genau wie diese Melodie, die sie hier dauernd spielen. Sie erinnert mich an...
Vater, das ist doch Roses Lied. Und unter ihrem Schleier sieht sie aus wie...
Rose!
Rose, mein Kind, mein liebes Kind.
Vater.
Rose, bist das wirklich du?
Ja, Vater, ich bin es.
Komm an mein Herz. Es tut mir so unendlich leid. Was war ich doch für ein Narr. Wirst du mir das wohl jemals verzeihen können?
Das ist doch längst geschehen, Vater. Denn noch immer liebe ich dich so sehr wie das Salz.
Ach, Kind, auch ich liebe dich mehr als alles Gold und alle Perlen der Welt. Ja, so sehr wie das Salz, so sehr liebe ich dich. Und ich weiß nun auch, dass eine einzige Träne mehr Salz enthalten kann als der ganze Ozean.
Rose, ich kann es nicht glauben.
Wir haben dich wieder.
Meine lieben, schrecklichen Schwestern.
Lass dich umarmen.
Wir dachten, du seist tot. Es ist wie ein Wunder.
Ja, wirklich. Es ist wie ein Wunder.
Wie bist du denn überhaupt hierher gekommen?
Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie euch beim Essen.
Ih, aber das ist doch ungenießbar.
Oh nein, liebe Gäste. Es fehlt nur die Würze. Und nun, wo die Familie wieder vereint ist, lasst uns gemeinsam speisen. Dina, bringt das Salz. Und Salz ist unter allen Kristallen, die uns die Erde schenkt, der kostbarste. Und das hatte nun auch Roses Vater gelernt.
Großmutter, das war eine spannende Geschichte.
Ja, wirklich. Aber weißt du, was ich glaube?
Was denn?
Ich glaube, dass du dir den Namen doch nicht ausgedacht hast.
So? Wie kommst du denn darauf?
Mutter hat uns einmal erzählt, dass man sie früher die Salzprinzessin nannte. Doch sie wollte uns nie sagen, warum.
Du hast uns die wahre Geschichte von Vater und Mutter erzählt, stimmt's? Und du bist die Königin, die unserer Mutter damals geholfen hat, nicht wahr?
Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Großvater seine eigene Tochter weggejagt hat, wegen sowas Dummem.
Vielleicht hat Großmutter bei ihrer Erzählung etwas übertrieben.
Genug geplaudert. Schließt nun die Augen und die Münder.
War es denn nun die Geschichte unserer Eltern? Nun sag schon, Großmutter.
Schlaft jetzt und träumt schön. Und hört nur, wie schön eure Mutter singt.
So lieb wie das Salz. Ein Hörspiel für Kinder nach einem schwäbischen Volksmärchen von Ernst Mayr. Eingerichtet und produziert von Studierenden des Studiengangs Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Sprecherinnen und Sprecher waren als alte Königin und Erzählerin
Anna Satrapa,
als Enkel
Noah Seyer,
als Enkelin
Rosalie Seyer,
als Rose
Mona Ulmer,
als Prinz Oleander
Tobias Kunz,
als Roses Vater der König
Frederik Knoll,
als Roses Schwester Dahlia
Sophia Ansari,
als Roses Schwester Jasmina
Eva Neugebauer,
als Hans und als Bote aus Eichensee
Kai Ochmann,
als Bürstenbinder Franz und Hofmarschall
Jakob Wittmann,
als Seifensiederin
Lea Holzer,
als Fischhändlerin
Annemarie Utz,
als Korbflechterin
Katharina Wilk
und als Bäuerin
Della Christoffel.
Redaktionsleitung Pia Fruth. Leitung Sounddesign Kiron Patka. Ton und Technik Jamo Baschnagel und Aaron Geiger.
Das Märchenhörspiel So lieb wie das Salz. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und freue mich schon aufs nächste Mal. Schaut auch gerne mal auf Facebook oder online unter www.mikro-europa.de rein. Mein Name ist Anna van Aken und ich verabschiede mich jetzt. Bis bald. Ciao.